Ich lese den Text zur heutigen Predigt. Er steht in Johannes 20, Abvers 24. Johannes 20, Abvers 24. Thomas, aber einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Am Auferstehungstag, an Ostern, war Thomas nicht bei den anderen Jüngern. Wo er genau war, sagt uns die Heilige Schrift nicht. Und unterdessen ist Jesus den Jüngern erschienen. Und als Thomas zu ihnen kam, haben sie alle gesagt: Wir haben den Herrn gesehen. Er lebt. Der Jesus, der am Kreuz starb, in ein Grab gelegt wurde, ist auferstanden. Er lebt. Und irgendwie konnte Thomas das Zeugnis von denen, mit denen er jetzt 3 Jahre unterwegs war, nicht recht glauben. Wie konnte Jesus, der am Kreuz starb, in ein Grab gelegt wurde, wieder leben? Und dann hat er Folgendes gesagt: Ich will, damit ich mich nicht irgend von jemandem täuschen lasse, will ich in seinen Händen die Nägelmale sehen. Ich will mich mit meinen Augen überzeugen können, dass der Jesus, dem ich nachgefolgt bin, heute lebt. Ja, noch mehr. Ich will mit meinen Händen durch die Narben dieser Nägelmale fahren. Ich will mich also auch mit meinen Händen davon überzeugen, dass der Jesus, dem ich nachgefolgt bin, lebt. Und noch etwas. Ich will meine Hand in seine Seite legen. Wir wissen ja, am Kreuz hat ein Kriegsknecht geschaut, ob Jesus wirklich schon gestorben ist, und hat mit einem Speer in sein Herz hineingestochen. Und diese Narbe, die wollte er spüren. Und dann hat er gesagt: Erst wenn ich das gemacht habe, dann glaube ich. Dann bin ich davon überzeugt. Ich könnte euch vorstellen, da waren die Jünger noch 8 Tage zusammen mit einem obermühsamen Thomas. Ich kann mir das so gut vorstellen. Alle glauben, dass Jesus lebt, und der ja halb depressiv da herumgehangen. Ja, und nach 8 Tagen, zum Glück ging es nicht länger, nach 8 Tagen kam Jesus wieder und hat gesagt: Friede sei mit euch. Und dann hat er sich gleich dem Thomas zugewandt. Warum wusste Jesus und hat ihm genau das gesagt, was er gewünscht hat? Schau meine Nägelmale, bitte nimm deine Hand und fahre dadurch. Schau meine Seite und lege deine Hand hinein. Eigentlich, Thomas hat sich riesig gefreut, und doch war er ein bisschen gehemmt. Ich kann mir das gut vorstellen, wie er gehemmt vor Jesus stand, so ein bisschen verlegen und doch dankbar im Quadrat, dass er jetzt diese Nägelmale anschauen durfte und dass er seine Hand nehmen durfte und durch die Nägelmale fahren und er seine Hand in seine Seite legen durfte. Und jetzt war ihm eines klar: Der Jesus, der vor mir steht, ist genau der, dem ich jetzt 3 Jahre nachgefolgt bin. Das ist nicht ein anderer. Das ist der gleiche. Er ist auferstanden. Er lebt. Und in dem Augenblick, als er verstanden hat, dieser Jesus lebt, war ihm klar, dass dieser Jesus für ihn am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dass er dort seine Sünden, sein Versagen, sein Unglaube getragen hat und dass er vom Kreuz her Vergebung annehmen kann. Eines dürfen wir nicht vergessen: Der auferstandene Christus ist immer gezeichnet vom Kreuz. Eigentlich wäre das ja gar nicht nötig. Die Auferstehung hätte ja den Körper total erneuern können. Aber Gott will das so. Wir werden einmal staunen, wenn wir Jesus sehen werden im Himmel. Sein Leib bleibt in alle Ewigkeit gezeichnet vom Kreuz. Die Nägelmale in seiner Hände, die sind von Ewigkeit zu Ewigkeit sichtbar. Und dieser auferstandene Christus ist zunächst einmal der, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und er ist dort am Kreuz nicht nur für die Sünden von Thomas gestorben. Er ist dort am Kreuz für die Sünden aller Menschen gestorben. Gott Vater hat seinem Sohn Jesus Christus alle Sünden aller Menschen aller Zeiten auferlegt. Wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, er wäre zusammengebrochen, eingebrochen, als Gott Vater alle Sünden aller Menschen auf ihn gelegt hatte. Jeder Fluch, jedes böse Wort, alle sexuellen Sünden, alle esoterischen Sünden, jeden Mord, all das, alle Sünden aller Zeiten wurden auf Jesus gelegt. Und dann hat Jesus dort am Kreuz stellvertretend das göttliche Gericht, das jeden einzelnen Menschen in alle Ewigkeit hätte treffen müssen, hat er getragen. Ich staune immer, wie das Gott gelöst hat, das Problem. Eigentlich hätten wir, weil wir gesündigt haben, eine ewige Strafe verdient, weil wir ein unendlich hohes Wesen beleidigen. Kann die Strafe nur unendlich sein? Ganz klar. Wir haben Gott beleidigt, der ist unendlich hoch. Und deshalb ist die Strafe unendlich lang. Deshalb ist die Strafe ewig. Aber weil Jesus selber, der unendlich hoch ist, weil er Gott ist, kommt er in einer endlichen Zeit eine unendliche Strafe tragen. Also so interessant, dass Gott das so gelöst hat. Er hat an unserer Stelle die unendliche Strafe getragen. Und ich finde es gewaltig. Und dieser auferstandene Christus tritt jetzt vor jeden einzelnen Menschen und sagt, schau mal, ich bin wegen dir gezeichnet vom Kreuz. Ich habe deine Sünden getragen. Ich habe die Strafe für deine Sünden getragen. Und jetzt mache ich dir ein Angebot. Ich vergebe dir deine Sünden. Ich muss sagen, das ist Liebe, unendlich große Liebe Gottes. Dass er nicht vor mich steht und sagt, du bist so ein mühsamer Kerl. Wenn ich denke, wie viel du gesündigt hast. Nicht. Er tritt vor mich und sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Ich finde, eigentlich sollten alle Menschen dankend vor Jesus niederfallen und sagen, das habe ich in keiner Weise verdient. Ich hätte Strafe verdient. Ich hätte Anklage verdient. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und ich vergebe dir. Eigentlich sollten alle Menschen sagen, danke. Danke, dass du ewig heiliger Gott mir meine Sünden vergibst. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt, wie nehme ich dieses Geschenk an? Das ist ja das eine, wenn jemand kommt und mir ein Geschenk anbietet, heißt das noch lange nicht, dass ich das Geschenk in meinem Besitz habe. Wenn jemand kommt und mir ein Geschenk macht und ich sage, ihr wäre doch nicht nötig gewesen. Und ja, aber wirklich so, am Schluss muss ich das nehmen. Also sonst muss er wieder mit dem heimgehen. Also, und genauso ist das, Jesus tritt vor mich und sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Damit haben wir noch nicht Vergebung. Ich muss das annehmen. Und das ist vielleicht das Allerschwerste überhaupt. Ich muss nämlich vor Jesus stehen und sagen, jawohl, ich habe gesündigt. Und das fällt uns Menschen unendlich schwer, das zu sagen. Mal zu sagen, jawohl, ich bin schuldig geworden an dir. Und dass wir bereit sind, in Reue Jesus unsere Sünden zu bekennen. Es steht in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen, sie ihm sagen, vergibt er sie mir. Eigentlich unwahrscheinlich, aber eines müssen wir uns zuerst demütigen vor Gott. Und wir Menschen machen es uns sehr schwer, uns zu demütigen. Als ich Menschen schon gesagt habe, du brauchst Vergebung, haben sie mir gesagt, Herr Maurhofer, machen Sie mich bitte nicht so klein. Ja, was wollte ich sagen? Also, ich wollte Sie ja nicht klein machen, ich wollte Sie nur zur Vergebung führen. dass wir uns Menschen demütigen vor Gott und sagen, ich brauche Vergebung. Ja, und jetzt gehen wir wieder zu Thomas zurück. Thomas steht also hier vor Jesus. Jetzt kann er glauben, dieser Jesus ist auferstanden, dem ich nachgefolgt bin. Und jetzt sagt er ein Wort, das geht mir jedes Mal durch Mark und Bein, wenn ich das lese. Es sagt nämlich Jesus, mein Herr und mein Gott. Jetzt verstehe ich, was du eigentlich gesagt hast. Das hast du ja gesagt, ich wusste das schon. Ich wusste, du bist der Sohn Gottes. Aber jetzt sehe ich, du bist der Sohn Gottes. Jetzt erkenne ich, du bist Gott. Denn wer kann aus den Toten heraustreten und leben in alle Ewigkeit als Gott allein? Du bist Gott. Und jetzt habe ich einen Wunsch, dass du, ewiger, heiliger Gott, auch mein Herr bist. Ab jetzt sollst du mein Leben bestimmen dürfen. Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, auch Jesus ist Gott. Aber das hat mit ihrem Leben gar nichts zu tun. Deshalb nicht nur sagen, Herr Jesus, du bist Gott, sondern du bist mein Herr. Wisst ihr, da steht ein Possessivpronomen. Nicht, du bist ein Herr, du bist mein Herr. Du ewig heiliger Gott, du sollst mein Herr sein. Haben wir verstanden, dass der Jesus, der mir die Sünden vergeben hat, dass er Gott ist, über allem stehender Gott, und sind auch wir bereit zu sagen, du ewig heiliger Gott, ich habe einen Wunsch, dass du mein Herr wirst. Wie wird dieser ewige heilige Gott mein Herr? Indem ich sage, Herr Jesus, du hast mir jetzt die Sünden vergeben, vielen Dank. Und jetzt habe ich einen Wunsch, komme du in mein gereinigtes Leben. Nimm bei mir Wohnung, dass wir sagen, bitte Herr Jesus, trete du in mein Leben ein. Ich nehme dich ganz bewusst in mein Leben auf. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und wenn ich sage, Herr Jesus, komme du in mein Leben, dann ist er mein Herr. Er ist die bestimmende Größe ab jetzt in meinem Leben. Aber wisst ihr, das ist mit der Herrschaft Jesu ganz eine merkwürdige Sache. Beim irdischen Herrsein ist es so, wenn jemand Herr ist, dann gibt er mir das den ganzen Tag zu spüren. Du, ich bin jetzt der Herr, Böschtali. Und so, das ist so. Wenn Jesus in mein Leben kommt, ist seine Herrschaft eine sanftmütige Herrschaft. Er zwingt mir seine Herrschaft nie auf. Er ist nur so weit Herr meines Lebens, wie ich bereit bin, seine Herrschaft zu akzeptieren. Und das manchmal denke ich, warum macht das Jesus nicht ein bisschen rabiater? Einfach sagen, ich bin dein Herr und so, jetzt ist mal klar. Nein, deshalb mache ich das so. Ich sage Jesus jeden Morgen, du darfst heute mein Herr sein. Heute. Wisst ihr, einige nicht einfach sagen, fürs ganze Leben und dann ist es doch nicht so, sondern heute. Ich gebe dir heute mein Denken. Ich gebe dir heute mein Fühlen. Ich gebe dir heute mein Wollen. Ich gebe dir heute mein Willen. Ich gebe dir heute alle meine Glieder. Du darfst mein Herr sein, heute. Heute will ich das tun, was du mir sagst. Ich will dir heute gehorsam sein. Und das wünschte ich, dass jeder Gläubige das Jesus sagen würde. Heute darfst du mein Herr sein. Und wenn es wieder ein Morgen gibt und Gott nicht in die Ewigkeit gerufen hat, sagen wir wieder, heute darfst du mein Herr sein. Du sollst der Bestimmende sein in meinem Leben. Und wenn er der Bestimmende ist in meinem Leben, sagt er, gut, Armin, ich darf heute dein Herr sein. Dann habe ich drei Dinge, die du erfüllen sollst heute, weil ich dein Herr bin. Das Erste, ich wünsche, dass du mit mir heute Gemeinschaft hast. Dass du dir Zeit nimmst zum Gebet, um mit mir zu reden. Und ich möchte gerne mit dir heute reden. Bitte lies deine Bibel. Gott redet zu uns durch dieses Wort. Es ist ja heute modern, intuitiv zu hören, was Gott irgendwie sagt und so irgendwie. Aber Gott hat sich entschlossen, durch dieses Wort zu mir zu reden. Und ich habe mich auch entschlossen, jeden Tag ein Kapitel aus der Bibel zu lesen. Ich habe gerade gestern über Elia auf dem Karmel gelesen. Mir kamen die Tränen, was dieser Mann erkämpft hat vor Gott mit dem König Ahab. Und was Gott diesen Mann gesegnet hat. Warum? Weil er den Willen Gottes getan hat. Und dass wir wirklich Gemeinschaft haben mit Gott. Dass wir reden mit ihm, dass er mit uns reden kann. Und ich kann nicht verstehen, dass es Gläubige gibt, die nicht jeden Tag die Bibel lesen. Das verstehe ich nicht. Gott hat sich entschlossen, durch dieses Buch mit uns zu reden. Und wir haben alle lesen gelernt, zum Glück. Und deshalb kann Gott mit mir reden. Das Zweite, was er von mir erwartet. Gott hat in mein Leben Menschen gestellt. Meine Eltern, meine Geschwister, mein Ehepartner, den konnte ich ja auswählen, das ist sowieso wunderbar. Dann meine Kinder. Und jetzt erwartet Gott von mir, dass ich all diesen Menschen die Liebe weiterschenke, die er mir schenkt. Dass ich meinen Eltern mit Liebe begegne. Dass ich meinen Geschwistern mit Liebe begegne. Dass ich meinem Ehepartner den ganzen Tag mit Liebe begegne. Klar kann man kaum manchmal mit Liebe auch entscheidende Dinge sagen, aber doch mit Liebe. Aber grundsätzlich, ich liebe meinen Ehepartner. Und er soll das spüren durch jedes Knopfloch hindurch. Ich liebe ihn, ich mag ihn, ich bin gerne bei ihm. Und ich liebe meine Kinder. Wisst ihr, Gott schenkt mir die Liebe, um diese Liebe weiterzuschenken. Und wir können nicht immer sagen, ja, Herr Mauerhofer, Sie müssten mal zu uns kommen und mal sehen. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, wer Jesus ist. Und wenn wir ihm gehorchen, schenken wir seine Liebe weiter. Und das Nächste, was Jesus erwartet von mir, dass ich mich zu den anderen Gläubigen halte, die ebenfalls wie ich an Jesus glauben. Das sind meine Brüder und Schwestern im Glauben. Das sind nicht meine Freunde und Freundinnen im Glauben. Meine Brüder und Schwestern, ihr wisst ja, wie die sind. Also, dass ich sie bejahe, dass ich mit ihnen einen Weg gehe und sage, und ich bejahe diese Brüder und Schwestern im Glauben, die habe ich nie auswählen können. Einige waren schon da, bevor ich, und dann kommen noch neue dazu. Einfach, dass ich die bejahe. Und wie bejahe ich meine Brüder und Schwestern? Indem ich treu die Gemeindeanlässe besuche. Jetzt an diesem Gottesdienst teilnehmen oder in den Gebetsstunden dabei sind, mittrage, mithelfe, auch in den Bibelseminaren, dass Gott mit mir sprechen kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, um im Glauben zu wachsen, brauche ich die anderen Gläubigen. Es gibt kein Solo-Christentum. Wisst ihr, wenn ihr ganz allein vor dem Fernseher einfach Predigen anschaut, braucht ihr nie einem Schwester oder Bruder zu vergeben, der so komisch ist. Wir brauchen Brüder und Schwestern, mit denen wir einen Weg gehen. Das nennt man Heiligung übrigens. Und wir brauchen diesen Weg mit den anderen, damit wir geheiligt werden. Damit wir weiterkommen im Glauben. Und wir brauchen andere, die für uns beten. Ich bin so dankbar für alle, die für mich beten. Und bitte betet auch für Matthias Kradolfer und Deborah. Ihr braucht eure Gebete. Dass wir einander tragen im Gebet, dass wir füreinander da sind. Und jetzt, wenn ich Gott gehorsam bin, schenkt er mir drei Dinge. Er schenkt mir zu alledem, was ich gehorsam tue, immer die nötige Kraft. Er schenkt mir die Kraft, die anderen zu lieben. Er schenkt mir die Kraft für die alltägliche Arbeit. Er schenkt mir immer das, was ich brauche und nötig habe, weil er als Herr in mir wohnt. Er schenkt mir, was ich brauche. Und es ist eigentlich wunderbar, dass er immer wieder da ist. Und wenn ich Gott gehorsam bin, erfüllt sich der Plan Gottes mit meinem Leben. Ich muss sagen, wir hatten drei kleine Kinder und kein einziges Kind hatte einen Plan in seiner Hand, als es geboren wurde. Die kam mit leeren Händen. Also unsere Baby, also mit leeren Händen. Der Plan Gottes, Gott hat mit jedem Menschen einen Plan, auch mit Jonas. Ich habe ihn vorhin gerade auf den Arm gehabt, aber ich war ganz tief berührt. Gott hat einen Plan mit diesem Kind. Und dass dieser Plan Gottes sich erfüllen kann, muss ich Gott gehorsam sein. Dann kann sich der göttliche Plan mit meinem Leben erfüllen. Und dieser göttliche Plan zeigt sich zunächst einmal darin, dass Gott mir zeigt, welchen Beruf ich wählen soll. Er zeigt mir später, welchen Arbeitsplatz, wo ich arbeiten soll. Er zeigt mir später, wenn ich heiraten soll. Und schließlich zeigt er mir, in welcher Gemeinde er mich haben möchte. Keine Gemeinde ist die Idealgemeinde, sondern eine Auftragsgemeinde. Gott hat mich hierher gestellt. Gott hat einen Platz für mich und ich bejahe das, weil es zum Plan Gottes gehört in meinem Leben. Ich bejahe das und sage, Herr Jesus, dein Plan soll sich erfüllen. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Wenn wir Gott gehorsam sind, werden wir für viele Menschen zu einem Segen. Ich kenne Menschen, das habe ich erlebt, in Langenthal und jetzt hier in dieser Gemeinde, die wurden für eine ganze Gemeinde zum Segen. Einfache, gläubige Menschen, die eine Gemeinde getragen haben im Gebet, wurden für viele andere ein Segen. Und das wünsche ich mir, dass ihr ein Segen werdet hier für diese Gemeinde. Ein Segen werdet für andere Menschen. Warum? Weil sich der Plan Gottes mit eurem Leben erfüllen kann. Und das Letzte, was Gott schenkt, ist, er bewahrt euch. Er bewahrt euch mal äußerlich, körperlich. Wir wissen nämlich gar nicht, wenn wir so Auto fahren, was da alles passieren könnte und so weiter. Gott hält ständig seine bewahrende Hand über mir. Aber er bewahrt mich auch innerlich. Wir alle kennen die Neigung zur Sünde und das Angefochtensein zur Sünde. Das ist bei jedem Menschen anders. Bei einem Menschen ist es so, dass es wie eine Sucht ist. Immer das Verlangen nach dieser Sucht. Beim anderen ist es die Enttäuschung über Gott. Ist Gott wirklich so? Also ich bin einfach enttäuscht über Gott. Das ist eine ebenso große Versuchung wie zur Sucht. Dass wir anfangen, Gott anzuklagen. Dass wir anfangen, Gott zu sagen, warum machst du das? Was ist eigentlich los mit dir? Passt du nicht auf? Das ist Anklage Gottes. Das ist etwas Fürchterliches, wenn wir das machen. Und dass wir sagen, bitte, Herr Jesus, bewahre mich vor diesen Gedanken. Hiob hat das ganz anders gesagt. Er hat gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und jetzt verstehe ich Gott nicht mehr. Nein, der Name des Herrn sei gelobt. Manchmal müssen wir auch unter Tränen sagen, der Name des Herrn sei gelobt. Und wir wollen uns nicht der Versuchung hingeben und Gott plötzlich anklagen. Und andere haben sonst in irgendeinem Bereich eine Versuchung, sei es mit dem Internet oder solchem Zeug. Und dass wir sagen, Herr Jesus, ich habe einen Wunsch, bewahre mich. Ich will rein in der Ewigkeit ankommen. Aber ich werde dann bewahrt, wenn ich Gott gehorsam bin. Wenn ich sage, mein Herr und mein Gott. Das ist das Entscheidende, dass wir das verstehen, dass wir das begreifen. Zusammenfassend haben wir in dieser Predigt gehört, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt heute. Und ich werde einmal Thomas im Himmel suchen und ihn umarmen, dass er an meiner Stelle die Nägel mal gründlich angeschaut hat. An meiner Stelle durch die Narben gefahren ist. An meiner Stelle die Wunde in der Seite, da die Narbe noch einmal. Wisst ihr, ich muss auch die Sache richtig wissen. Und er hat es an meiner Stelle, also dieser Thomas ist ganz flott. Und er hat verstanden, dieser Jesus, dem ich nachgefolgt bin, der ist wirklich auferstanden, hat am Kreuz meine Sünden getragen. Können wir das auch alle sagen? Er hat am Kreuz meine Sünden getragen. Ich bin rein durch das Blut Jesu. Aber er geht noch einen Schritt weiter und sagt, wenn dieser Jesus lebt, wenn er Gott ist, dann habe ich nur einen Wunsch, dass dieser Jesus der Herr meines Lebens ist. Und er hat, deshalb nehmen wir Jesus bewusst in unser Leben auf und sagen, Herr Jesus, du sollst mein Herr sein. Und dass wir jeden Tag sagen, Herr Jesus, heute sollst du mein Herr sein. Heute. darfst mein Denken haben, darfst mein Fühlen haben, darfst mein Wollen haben, darfst meine Glieder haben. Ich will heute nur eines, dir gehorsam sein. Du sollst mein Herr sein. Und dass wir, weil wir Gott gehorsam sind, Gemeinschaft pflegen mit Jesus, durch Bibellesen und Gebet, dass wir den Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, mit Liebe begegnen. Und nicht immer anklagen und sagen, ich habe obermühsame Menschen um mich herum. Ja, manchmal vergisst man sich selber. Also, und dass man doch den anderen mit Liebe begegnet. Und dass wir uns in die Gemeinde investieren, das ist der Wille Gottes. Dass wir sagen, Herr Jesus, ich will etwas bewegen in dieser Gemeinde. Und dann ist es so, dass Gott mir seine Kraft schenkt. Dass er mich führt. Dass er mich bewahrt. Und dadurch werde ich ein Segen für andere Menschen. Ein Segen hier für diese Gemeinde. Und Gott wird mir einmal seine Herrlichkeit schenken. Das ist noch das Allerhöchste. Ich werde einmal nach dem Sterben ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Aus Dankbarkeit, dass er mein Herr sein konnte. Wir werden staunend vor ihm stehen und sagen, Herr Jesus, habe ich in keiner Weise verdient. Ihn wollen wir anbeten und mit Thomas sagen, mein Herr und mein Gott. Amen.